Wenn mein heutiger Gast im Fernsehen zu sehen ist, und das ist regelmäßig, dann schauen jedes Mal Millionen Menschen zu. Er ist einer der bekanntesten Tatortkommissare des Landes und, wie wir gleich merken werden, noch eine ganze Menge mehr. Hier ist Moreno Plus 1, der Interview-Podcast des Spiegel. Mein Name ist Juan Moreno und das ist mein aufrichtiger Versuch, keinen Laber-Podcast zu machen. Bei mir ist heute Jörg Hartmann, einer der großen Charakterdarsteller Deutschlands. Tatort-Fans kennen ihn als Kriminalhauptkommissar Peter Faber, einen leicht depressiven und ehrlich gesagt ziemlich unkontrollierbaren Ermittler aus Dortmund. Jetzt hat Jörg Hartmann sein erstes Buch vorgelegt, Der Lärm des Lebens. Es erscheint morgen im Rowohlt Berlin Verlag. Es geht in dem Buch um Hartmanns Vater, der ein ganz besonderer Mensch gewesen sein muss. Es geht um Hartmanns gehörlose Großeltern, die in der Nazizeit 4 Kinder durchbringen mussten. Und es geht nicht zuletzt um die Schönheit einer Ruhrpott-Stammkneipe und die Frage, wie wir mit AfD-Wählern umgehen sollen. Wie viel Jörg Hartmann ist in diesem Buch? Weil es steht nicht Roman auf dem Cover.
Teilweise sind es keine Klarnamen.
Teilweise keine Klarnamen. Wie nah ist es an deinem Leben, an deinen Gefühlen dran?
Ja, sehr nah.
Sehr nah.
Trotzdem, ne? Ja. Ich habe eben aus dem Grund nicht Roman draufgeschrieben. Mhm. Jetzt auch nicht Autobiografie, weil das mag ich nicht. Das ist so ein ganz, ganz böses Wort, weil... weil das hat so einen Anspruch auf, weiß nicht, dokumentarisch verbrieftes, ja, und das ist, ich weiß nicht, da käme ich mir auch eitel vor, wenn ich jetzt eine Autobiografie schreibe. Natürlich ist es selbst erlebt, ja, autofiktional, oder ist, nennen wir es eine, ja, romanhaft erzählte Liebeserklärung an das Leben, an die Herkunft, an die Familie. Aber ich, da ist sehr viel Jörg Hartmann drin, definitiv. Also wenn ich mir, sag ich mal, das sind ja meine Erinnerungen, die ich versucht habe, irgendwie in Prosa zu fassen. Und Erinnerungen sind natürlich immer ein trügerisches Feld. Aber trotzdem, ich habe es in eine Form gebracht, ich habe eine Auswahl getroffen, ich habe es verdichtet, arrangiert, aber es ist nichts erfunden.
Genau, das wollte ich wissen. Ja. Meine Frau sagte, sie möchte mit dir befreundet sein. Ich dachte mir, ja auch, aber dein Papa.
Du wolltest meinen Papa kennenlernen.
Schön. Also ich kann mich überhaupt nicht entscheiden, was ich am meisten an ihm mag. Zum einen habe ich den Eindruck, er ist der personifizierte Ruhrpott, also von, ich glaube, er war Dreher, kurzzeitig Frittenbudenbesitzer, gleichzeitig irgendwie unglaublichen Frikadellenblödsinn gemacht, also so Frikadellenwettessen, Sozialdemokrat, Erfinder der obszönen Gebärdensprache. Also das ist eine große Liebeserklärung, ja, an deinen Papa. Beschreib mir mal deinen Papa. Dazu, ja, muss man wissen, du begleitest ihn dann beim Sterben. Also das kann man so, ja, sagen. Beschreib mir mal Hartmann Senior.
Ja, er war schon wirklich ein ganz spezieller, das muss man sagen. Also überhaupt kein typischer Vertreter seiner Generation. Ja, so noch vor dem Zweiten Weltkrieg geboren, sozusagen im Wirtschaftswunder Deutschland zum Mann geworden. Und da kennt man ja viele, die ihre Gefühle, sagen wir mal, hinter einer Maske versteckt halten. Und das war bei meinem Vater überhaupt nicht der Fall. Der war sehr herzlich, sehr, sehr offen, wirklich, er hatte was von einem Hofnarren, er war ein Clown.
Ja, ein Quatschkopf. Also
ein Quatschkopf, ja. Das hat er, ich deute es im Buch so ein bisschen an, weil ich es letztendlich nicht weiß, nur mir versuche, darauf einen Reim zu machen, wie es letztendlich dazu gekommen ist. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt verraten will, aber man muss dazu sagen, also seine Eltern, meine Großeltern, waren gehörlos, taubstumm, wie es damals hieß. Und sagen wir mal, im Dritten Reich 4 Jungs großzuziehen unter diesen Bedingungen, das war sicher nicht leicht. Und wie sie es wirklich geschafft haben, bleibt auch für mich immer noch ein Restgeheimnis. Also mein Vater hat mir immer gesagt, ja, sie seien auf der Liste gewesen, bei Adolf auf der Liste gewesen.
Und er sagt auch immer, weil sie eine Behinderung hatten und dadurch einfach nicht lebenswert hin.
So, ne? Also er hat mir immer gesagt, naja, wenn dieses verfluchte Dritte Reich noch länger gedauert hätte, dann wer weiß, was passiert wäre. Oder zumindest wären die Jungs sterilisiert worden oder so. Und dann wäre ich auch gar nicht da. Ne? Aber diese Tatsache hat zwei der anderen Brüder habe ich auch noch kennenlernen dürfen, Brüder meines Vaters, der andere war leider schon früher verstorben, aber die hatten alle so ein bisschen diesen Sinnhut für Humor und auch waren mit der Gebärdensprache ihrer Eltern mit einem gewissen Witz umgegangen. Also mein Vater hat es auf die Spitze getrieben mit der Verballhornung der Gebärdensprache, aber sie haben vor allem wirklich mit der Muttermilch, glaube ich, so gewisse eine Intuition und ein Gefühl für die anderen Menschen aufgesogen. Also die hatten ihre Antennen immer draußen. Mein Vater hat einen Menschen zum ersten Mal gesehen, der wusste gleich, oh, bei dem musst du aufpassen. So, das hatte der. Das stimmte immer. Das stimmte. Das hat auch meine Mutter immer gesagt, hast du recht. Ein Mensch, hätte ich doch auf dich gehört.
Weil er vielleicht von deinen Großeltern gelernt hat, dass man eventuell nicht nur auf die Sprache hört, genau, sondern auf ganz, ganz viele andere Dinge auch auf Aufmerksamkeit richten sollte, wenn man jemanden einschätzt.
Richtig. Also ich denke, auf Sprache konnten die sich nicht verlassen. Und er hat es immer geschafft, dahinter zu blicken. Also weil Sprache, schwimmt an der Oberfläche. Mhm. Ja. Man erschafft sich dadurch ein Image, eine Maske. Letztendlich machen wir das alle. Und ich glaube, er hatte dieses Gespür behalten. Ja, was steckt denn eigentlich dahinter? Wo ist der Kern des Menschen? Aber ja, er war auch ein bunter Hund in Herdecke, in meiner Heimatstadt. Die Trauerfeier, also die Trauerhalle platzte aus allen Nähten. Das war auch unglaublich berührend zu merken dann. Auch Menschen, deren Gesichter mir ehrlicherweise gar nichts sagten, die kamen alle und sagten, ja, ihr Vater wird uns sehr fehlen. Das ist extrem berührend. Also hat viel gemacht mit seinem Handball. Er war ein leidenschaftlicher Handballer, hat sich aber für die Jugendmannschaften immer eingesetzt, hat mit denen Reisen organisiert, ist wirklich bis Spanien, bis Ungarn noch damals, also vor dem Mauerfall, ja, um sozusagen Völkerverständigung voranzutreiben und hat dann auch mit Händen und Füßen mit diesen Ungarn geredet. Noch bis zuletzt hatte der Kontakt mit denen. Ist dann immer, wir hatten nie ein Auto, ist in einen Zug gestiegen, ist runter bis an den Plattensee gefahren, hat den Baumaterial gebracht, was er irgendwie erhamstert hatte, also durch Beziehungen sich da irgendwie, weil er alle kannte in Herdecke und dann mit so seinen Kumpels an Balaton gebracht und so und dann hatten die da einfach Spaß. Also schon toll und es war auch, ja, irgendwie ist eine besondere Person und es ist auch ein bisschen, warum ich das Buch geschrieben habe, muss ich sagen, das Bedürfnis, dass man diesen Mann nicht vergisst.
Ich fand berührend, wie du dich dieser Situation näherst, wie du auch selbstkritisch durchaus auf dein Verhalten schaust, weil du, wie ich finde, einen im besten Sinn schönen und warmen Heimatroman geschrieben hast. Es geht für dich schon auch um die Frage, zusammen mit deinem Vater, wo komme ich eigentlich her und warum wollte ich da weg?
Also ich komme aus einer Kleinstadt, eben auch vom Rand des Ruhrgebiets, das ist auch nicht ganz unwichtig, weil ich merke immer wieder, auch wenn ich dann später an diversen Orten lebte, ich habe dann doch immer den Rand der Stadt gesucht oder bin dann immer raus. So sehr ich auch Berlin liebe, suche ich auch immer wieder die Möglichkeit des Rückzugs sozusagen, das brauche ich dann schon. Ja, aus welcher Mischpoke komme ich da eigentlich? Also ich bin sozusagen relativ bescheiden aufgewachsen in einer 60 Quadratmeter Mietwohnung. Das war aber nie ein Thema für mich als Kind. Also sagen wir mal so, wenn ich mal irgendwo bei Freunden war, die dann ein Eigenheim hatten, und das war dann aber eher so ein 70er Jahre Bungalow, war das für mich, boah, ist das alles groß und wie kann man, aber ich habe nie was vermisst, es fehlte nichts. Gut, das war auch die Hochzeit der alten Bundesrepublik, wo eigentlich jeder halbwegs gut leben konnte, ne? Die Zeiten haben sich geändert, aber es gab viele Familienfeiern, also dieser Hartmann-Clan von Seiten meines Vaters, der war recht groß, ne, durch die ganzen Brüder und deren Kinder. Da wurde viel rumgealbert vor allem. Also es war, Witz spielte immer eine große Rolle. Ja, und
ich habe dieses Frikadellenessen angesprochen, also Frikadellen, ja, Blödsinn.
Mein Vater hat irgendwann, wirklich, er war sehr jung, hat er halt so in die bierselige Handballrunde posaunt, ja, ich kann die meisten Frikadellen essen, so. Und wer fordert mich heraus? Und dann gab es einen Wettbewerb. Und dann wurden Frikadellen gebrutzelt und er hat dann gewonnen mit 25 Frikadellen. Da gab es dann einmal später noch so ein Foto, das stand bei uns, wo dann so gezeichnet, eine Karikatur von ihm mit so einer Krone auf und vor ihm auf dem Teller ganz viele Frikadellen. Aber wie ich auch beschreibe, ich befürchte, es war immer meine Theorie, dass er deswegen seine Gicht hatte.
Ach so, ja, stimmt, das sagst du genau.
Also darunter hat er lange gelitten, also das ist eine große Kindheitserinnerung und auch später noch als Jugendlicher, er war dann oft, wenn die Gichtanfälle kamen, das war echt heftig für ihn. Er hat dann vor Schmerz geschrien. Meine Mutter sagt, stell dich nicht so an. Und ich habe ihm den Fuß streicheln dürfen, verrückterweise, hat ihm das Linderung gebracht. Obwohl man ja eigentlich immer denkt, da darf man gar nicht ran und das durfte auch nichts berühren. Aber ich so. Und dann gab es aber, irgendwann hat meine Mutter von der Kegelschwester einen Kombucha-Pilz gekriegt und daraus einen Tee gemacht. Und der war die Rettung. Die Gicht war weg.
Hat er morgens immer getrunken.
Hat er mal seinen Tee getrunken, seinen Kombucha-Tee. Kombucha heißt es, glaube ich.
Ich glaube, ja.
Kombucha. Ich sage immer Kombucha, aber ich sage halt Ruhrpott.
Aber im Ruhrgebiet darf man das sagen. Da gibt es auch mal eine andere.
Ja, ich habe dann irgendwann begriffen, das ist Kombucha, Regel. Aber das ist ja nicht ernst genommen. Im Ruhrpott ein Kombucha. Was, bitte, was? Was hast du? Was sagst du? Was trinkst du?
Du beschreibst so ein Leben in so einer eher einfachen, hemdsärmeligeren Umgebung und trotzdem warm. Aber im zweiten Strang dieses Buches geht es vor allem darum, wie du versuchst, Schauspieler zu werden, Fuß zu fassen in dieser Welt. Hm. Und in diesem Strang geht es tatsächlich darum, wie komme ich da weg aus dieser Welt in Herdecke. Das geht so weit, dass du möglicherweise in Wuppertal ans Theater kannst und sagst, nee,
ist mir zu nah an Herdecke dran.
Das ist mir
ich
viel zu nah
dran. Wochenende zu Hause.
Nee. Hast du mittlerweile da eine Erklärung für dieses Phänomen, dass du gleichzeitig eigentlich überhaupt keinen Grund hattest, wegzugehen und trotzdem da weg wolltest?
Ja, das ist ganz schön vertrackt, das stimmt. Ne? Ich habe natürlich erst später, viel später gemerkt, warum ich da so weggaloppiert bin. Warum eigentlich? Ne? Man merkt halt erst viel später, was man entbehrt, was man vermisst, was fehlt, ja, so dieses Verständnis, der Ton, ja, das ist Gemeinsame, wo man sich nicht erklären muss, ne? Mhm. Und das muss man an anderen Orten so. Und da ist es irgendwie nicht so. Trotz aller individueller Unterschiede bist du da, oder wenn ich dann da bin, dann denke ich so, ja, krass, hier bin ich irgendwie zu Hause, so, da umhüllt mich was. Aber ja, warum bin ich weg? Irgendwie bin ich ja vielleicht dann doch so ein Kuckucksei gewesen, obwohl mein Großvater zum Beispiel gut zeichnen konnte und Spielzeug hergestellt hat, mein gehörloser Großvater. Und mein Vater durch seine clowneske Art ja auch eine kleine Rampensau war, wenn man so will. Aber es gab
die du auch warst früher als in der Schule?
Ja, irgendwann. Ich war extrem schüchtern als kleiner Junge. Und ich habe das, glaube ich, kompensiert. Irgendwann habe ich gemerkt, dass ich durch diese Art des Klassenclowns, dass ich dadurch, Aufmerksamkeit generiere, dass ich ablenke vielleicht von meinen Unsicherheiten. Das ist ja oft so. Ich glaube, wenn man Schauspieler wird, sucht man ja irgendwie einen Ort, da braucht man so eine Nische, weil man, ja, ich glaube schon, das hat was mit einer Durchlässigkeit, mit inneren Unsicherheiten zu tun. Ich war jetzt nie die Sportskanone zum Beispiel. Und da habe ich so meine Nische gefunden. Hab früher halt gezeichnet wie ein Wahnsinniger, hab mich da zurückgezogen, gemalt und so. Aber das konnte ich natürlich, als mir irgendwann klar war, ja, ich will das machen, das konnte ich natürlich in Herdecke natürlich nicht realisieren. Ja, da war plötzlich in diesem Alter, wenn man dann kurz davor ist, loszuziehen, wirkte natürlich dann die Kleinstadt auf mich extrem klein und piefig und beengend und ich dachte, da muss ich in die große, weite Welt. Ich muss auch diesen Ton hinter mir lassen. Ich muss Hochdeutsch, oder das ist mir dann auf der Schauspielschule erst so richtig aufgegangen, das Bühnenhochdeutsch eingebimst wird. Und man dann unglaublich stolz ist und glaubt irgendwie, wow, jetzt was Besseres zu sein, jetzt ein bisschen überspitzt formuliert. Ich bin jetzt ein ganz toller Hecht, weil ich es irgendwie geschafft habe, mich davon zu lösen. Das braucht man ja auch, glaube ich. Selbst wenn man nicht, ich habe ja nie jetzt, sag ich mal, über den normalen Stress, den man mit den Eltern hat, hinausgehend, ich wollte ja nie brechen mit meinen Eltern, hatte ich überhaupt keinen Grund. Und trotzdem geht man ja weg, ist ja auch ganz wichtig.
Aber nicht alle schauen dann so wie du zurück. und fragen sich, auch im Buch fragen sich, warum eigentlich? Und vor allem, viele erkennen nicht, so wie du das in dem Buch machst, wie toll das da eigentlich war. In ihrer, mit allen Macken, die die haben. Und ich weiß nicht, wie gerne du jeden zweiten Abend im Alberts, war das der Name?
Ja, das
Name
war eher so die bei Albert, ne? Also Albert. Der offizielle Name ist ein anderer. Haus Pfingsten hieß das früher, oder heißt es, glaube ich, immer noch. Das ist so ein altes Fachwerkhaus. Das war damals die Stammkneipe der Handballer. Ja, das ist leider heute nicht mehr so turbulent wie so vieles, sagen wir, das Leben in der Öffentlichkeit fand früher mehr statt, ja. Also das ist irgendwie auffällig, dass die Leute sich halt zurückziehen.
Aber Fakt ist, dieses Soziale, dieses in der Gruppe sein, dieses im Austausch ständig sein, das hat ja was mit den Menschen gemacht. Vor allem, wenn du ja selber sagst, heute ist das anders, es findet viel weniger im öffentlichen Raum statt.
Also die haben gesoffen auch, also jetzt nicht so, mein Vater war ja kein Alkoholiker oder so, überhaupt nicht. Aber die haben sich halt getroffen und die hatten ihre Bierchen da, so, das hat man gar nicht in Frage gestellt, da wurde geraucht. Gut, meine Eltern haben nie geraucht, aber dieses Begegnen, ich weiß noch, wenn mein Vater auch immer erzählt hat, er als überzeugter Sozialdemokrat saß er da, aber mit allen Möglichen am Tisch. Und er wusste auch, was ich, der Hämmer, der Lothar, er ist so ein CDUler, Alter. Der geht mir so auf den Zeiger manchmal, was der für eine Scheiße wieder erzählt hat. Egal, komm, wir trinken einen zusammen. Und selbst wenn dann da noch, sag ich mal, so übrig gebliebenen Altnazis gewesen sein sollten, zu der Zeit, logischerweise gab es sie noch, waren die dabei und den hat man auch klar gespielt, immer auf mit deinem Scheiß da. So, und dann wurde aber getrunken, dann hat man miteinander geredet und das ist das, ich finde das ganz entscheidend, weil das ist das, was heute fehlt. Da kannst du dann, da wirst du nicht ausgeschlossen, selbst wenn du da, sagen wir mal, irgendwo am Rand mitschwimmst und vielleicht wegkippen könntest. Aber ich glaube, und davon bin ich überzeugt, dass dieses Miteinander viele daran gehindert hat, wegzukippen. Und heute kippen sie weg, weil man ihnen auch diesen Stempel gibt, ach komm, du bist doch eh verloren. Mhm. Also, ja, ich weiß nicht, ob ich es verkläre. Ja, früher war der Himmel auch verhangen. Aber ich glaube, dieses Miteinander, das war mehr und das fehlt heute.
Wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, heute ist es halt so, da wird diese Meinung, diese Einstellung zu einem bestimmten Thema definiert diesen Menschen komplett und darum kannst du mit dem nicht mehr reden. Habe ich dich richtig verstanden?
Ich glaube, das ist ein Problem unserer heutigen Zeit, dass entweder, wenn man es schafft, man vermeidet dann im Bekanntenkreis oder im Freundeskreis Themen, grenzt die total aus, was natürlich nur Krampf erzeugt, auf Dauer auch nicht funktionieren wird, oder man meidet diese Menschen dann ganz. Und das ist sehr gefährlich.
Ja, Auseinandersetzung erzeugt Reibung. Aber Reibung glättet Kanten so. Also von daher ist es vielleicht gar nicht so verkehrt.
Ja, natürlich. Reibung gehört dazu. Ja. Also ich meine, in der Partnerschaft letztendlich auch. Ja. Und im großen Miteinander. Wenn wir das nicht schaffen, natürlich ist das anstrengend. Oh Gott, jetzt klingt schon wie ein Politiker. Aber das muss man aushalten. Wenn es da schon aufhört. Und gut, diese Rückzugsmöglichkeiten in die eigenen vier Wände, die hatte man ja früher gar nicht. Also entweder war man wirklich depressiv und hockte zu Hause und ist nicht aus der Wohnung raus. Aber heute sich berieseln zu lassen durch all die technischen Möglichkeiten, die gab es ja gar nicht.
Vermisst du das Ruhrgebiet? Vermisst du die Menschen?
Also ja, natürlich vermisse ich diesen Ton, dieses Miteinander so, diesen Humor auch. Das fehlt mir schon. Und gleichzeitig, ja, wenn ich jetzt mir ernsthaft überlegen würde, zurückzuziehen, wie wäre das, ne? Wenn man gleicht dann immer das Jetzt mit den Erinnerungen ab. Und das kann auch schnell sehr frustrierend sein. Und dann tut sich da so ein Graben auf. Und du willst das irgendwie zurückholen. Du kannst es nicht zurückholen. Der Ort hat sich verändert. Die Menschen sind nicht mehr da teilweise. Du selbst hast dich verändert. Ich glaube, da muss ich realistisch bleiben, auch wenn die Sehnsucht manchmal in mir hochkommt. Ja, ja, man sucht so sein Plätzchen in der Welt und ich glaube, man würde überall was vermissen. Und wenn ich zurückginge, würde ich wahrscheinlich dann auch, würde mir auch was fehlen.
Hast du beim Schreiben, weil du tatsächlich auch dann auch den Tod, die Beerdigung deines Vaters behandelt hast, hast du beim Schreiben das Gefühl gehabt, dass dir diese Auseinandersetzung hilft? Oder eher, dass du im Grunde das nochmal durchlebst?
Also retraumatisierend war es nicht. Also schon, dass ich es teilweise nochmal durchlebe, in Anführungsstrichen, oder dass es mich emotional anpackte, das passierte mir immer wieder. Aber das hatte dann durchaus was Befreiendes, muss ich sagen. Also es war ja auch, das war ja eigentlich mein Hauptbedürfnis oder mein Impuls, dass ich da überhaupt ins Schreiben gekommen bin. Also wenn ich jetzt sage, es war eine Form der Bewältigung oder Verarbeitung, klingt das jetzt so ein bisschen wie nach Therapie. So groß ist es nicht gemeint, aber ja, man schreibt ja auch immer, um sich was von der Seele zu schreiben. Ja, das kam aus dem Bauch raus, das musste sein. Ich musste einfach schreiben. Das war auch eine irre Erfahrung, weil ich auch vorher nie jetzt Prosa geschrieben hatte.
Und du hast Drehbuch, glaube ich, mal für einen Tatort, wenn ich das richtig gelesen habe,
genau,
tatsächlich geschrieben.
Genau, Drehbuch. Ich hatte vorher auch mal eins geschrieben, was aber letztendlich nie aus der Schublade rausgekommen ist. Auch ganz in jungen Jahren mal, da war ich so Anfang 20, so bis 30, habe ich mal ein paar Theaterstücke. Eins wurde auch verlegt, wurde alleine nie gespielt, wie auch immer. Aber es war immer so ein Thema bei mir. Also das hat mich schon immer irgendwie gepackt, das Schreiben. Dass es dann nicht das szenische Schreiben wird, sondern dass es mal irgendwann zu Prosa kommt, war dann doch eher überraschend vielleicht. Aber hat mich immer irgendwie beschäftigt. Aber ja.
Es hat dir geholfen, ja?
Es hat, ja, ich glaube schon. Ich glaube, allein das nochmal einfach festzuhalten und dass es nicht verschwindet, ja. Auch die Geschichte meines Vaters, damit habe ich vielleicht angefangen. Daraus wurde die Geschichte meiner Großeltern, die Geschichte meiner Familie. Eigentlich fand ich es dann immer fast am langweiligsten für mich, wenn ich über mich geschrieben habe. Ich fand es viel spannender, wenn ich über die anderen oder über die Zeit, sage ich mal, deren Kind ich bin, ja, die mich auch geprägt hat, mir meine Gedanken mache.
Ich weiß nicht mehr genau, wie du es formulierst, aber du schreibst sinngemäß, irgendwie verbindet man mit Deutschland Mord und Totschlag. Und ich weiß zwar, dass ich nicht schuld daran bin, aber es frustriert mich trotzdem und sogar, ich schäme mich sogar ein bisschen dafür.
Ja, verrückterweise spielte das bei mir, oder ich weiß nicht, ob verrückterweise, aber
ich glaub, das ist sehr deutsch.
Es geht vielleicht vielen, auch mir so, dass ich das immer wahrgenommen habe, auch wie andere Ausländer, andere Nationen auf uns blicken, und ich wollte immer irgendwie ein gutes Bild vermitteln. Mich hat das extrem, ja, also Trauma wäre zu groß, aber auch mich belastet, ja, obwohl ich Jahrgang 69 bin und nichts damit zu tun habe. Auch meine Eltern, ich im Gegenteil, die waren ja eher, sag ich mal, zumindest meine Vaters Seite, auch meine Mutter hätte nichts damit am Hut gehabt, aber eher auf der, in Anführungsstrichen, Opferseite, hat mich das extrem beschäftigt, habe ich da irgendwie ich habe schon als 14-Jähriger, weiß ich nicht, konnte ich auch unsere Städte nicht ertragen, diese zerstörten und lieblos wieder aufgebauten, und habe immer andere Länder darum beneidet, ja, wie es da aussieht, und dachte, ach, und die dürfen irgendwie stolz auf ihre Geschichte sein, ja, auch wenn da viel Verdrängung mit im Spiel ist,
ja, klar.
Ne, ist schon klar, aber wir müssen uns immer geißeln, und auf der anderen Seite ist es ja auch gut, dass wir es tun, weil jetzt merkt man gerade, viele scheinen es zu vergessen, und das ist noch viel schlimmer. Also das spielte schon ein Thema, ja, wo ich mir einfach merke, ich bin Kind meiner Zeit. Ich kann meine Herkunft nicht leugnen. Herkunft im kleinen, familiären Rahmen und natürlich auch im großen. Also das habe ich auch versucht, natürlich im Buch immer irgendwie ein bisschen mitschwingen zu lassen. Das Große spielt ja auch immer mit rein. So angefangen bei meinen Großeltern sozusagen, irgendwelchen Bunker- oder Bombenangriffssituationen, bis zu den großen, sag ich mal, Momenten der Geschichte, die mich selbst geprägt haben. Also ohne den Mauerfall wäre ich nie auf die Idee gekommen, nach Berlin zu gehen oder nach Meiningen, wo mein erstes Theater war. Der 11. September hat einen direkten Einfluss auf eine Uraufführung, die wir gemacht haben letztendlich. Und das Buch geht ja bis ins Heute eigentlich, und wo ich dann im letzten Kapitel auch versuche zu beschreiben, was diese schwierigen Zeiten heute mit mir machen, wie es sozusagen wirklich durchsickert, ja, wie man porös ist und es durch all das, was man, ne, wie man das nicht trennen kann, es gehört alles zusammen, finde ich. Der Lärm des Lebens, ja, da sind wir wieder beim Titel.
Ich wollte zum Abschluss genau nämlich auf diese Aktualität kommen, weil du das Buch am Ende tatsächlich fast in die Jetztzeit bringst und beschreibst, was das mit dir macht. Wie ist denn die innere Verfasstheit?
Also das ist ja auch so, wie ich das Buch strukturell geordnet habe, geht es eigentlich genau darum. Ne? Man hat diesen Strang des Aufbruchs. So, das Glas ist nicht nur halb voll, das ist eigentlich ganz voll. Und man legt los mit seiner Naivität der Jugend und mit allem Komischen, was dazugehört. In einer Zeit, die sich zumindest für mich, als eine Zeit des Aufbruchs darstellte, ja, wo nach dem Mauerfall irgendwie erstmal alles möglich schien oder scheinbar in die richtige Richtung ging. Heute sind wir alle ein bisschen schlauer und merken rückblickend, was nicht stattgefunden hat und die Probleme, die damals sozusagen gesät wurden.
Auch übersehen.
Übersehen wurden.
Also ne? Wahrscheinlich meinst du sowas wie Umweltschutz unter anderem, meinst du das?
Ja, oder
du
die ganze, auch sag ich mal, die demokratische oder nicht demokratische Entwicklung in diversen Ländern im Osteuropa. Mhm. Also wie dünn das Fundament eigentlich war. Ja, also man dachte, es geht alles in die richtige Richtung. Jetzt ploppt überall, selbst in China wird irgendwann das Internet Freiheit und Demokratie bringen. Und so, jetzt leben wir heute. Und das ist die andere Ebene und die deckte sich verrückterweise bei mir dann auch im Privaten mit vielen oder Krisen, mit der Trauer über den Tod meines Vaters, mit Zweifeln am Beruf und allem Möglichen. Ja, und deshalb, wie geht's mir heute? Für mich war immer das Glas halb voll. Ja, immer. Also ich versuche immer optimistisch zu bleiben. Ob man ein Optimist bleiben kann, weiß ich nicht, ist vielleicht was anderes. Aber ich versuche, so viel wie möglich optimistisch zu bleiben, weil anders geht's ja gar nicht. Mhm. Aber es fällt mir schwer. Es fällt mir so schwer wie noch nie und das seit geraumer Zeit, wo es plötzlich so, man hat wirklich das Gefühl, das ist so aussichtslos. Es ist so aussichtslos, wir reden über alles Mögliche und wenn man nur das Thema Plastikvermeidung und man ist immer noch umgeben von diesem ganzen Wahnsinn oder wenn man irgendwie gefühlt angefangen hat, etwas zu ändern, kommt aber die nächste Katastrophe, die Weltkatastrophe, die dann alles wieder überdeckt und es wirkt alles wie so am seidenen Faden gerade. Es ist alles so brüchig, so fühlt es sich an und
ist das etwas, von dem du sagen würdest, es ist ein Gefühl? Oder würdest du sagen, es hat sich substanziell was geändert? Also sind wir einfach nur aufgeregter, nervöser, vielleicht weil wir auch ständig mit Nachrichten bombardiert wurden, wie früher vielleicht nicht? Oder würdest du sagen, es ist wirklich vieles schlimmer, weil da gibt es eine große Debatte?
Ja, ich glaube, es ist beides. Ich glaube schon, dass es insofern wirklich schwieriger geworden ist, weil, ich meine, wir sind nun mal jetzt 8 Milliarden Menschen oder wie viel sind wir?
8.
Ja. Und wir haben dieses ökologische Problem. Das ist so. Da brauchen wir nur die Augen aufmachen. Und das müssen wir irgendwie in den Griff kriegen. Also es ist plötzlich, ich habe das Gefühl, ich bin so im dystopischen Science-Fiction-Film meiner Kindheit. Da bin ich jetzt angekommen. Ich habe das lange verdrängt.
Aber du hast dich schon früh damit, du wolltest mal Biologie studieren, um die Umwelt zu retten, unter anderem.
Sozusagen, ja, klar. Ich habe auch in den 80ern dann irgendwann einen Froschteich angelegt, das hat mich extrem beschäftigt. Ich habe immer in meinen Heftchen, die ich da hatte, geguckt, oh Gott, wie viel Regenwald ist jetzt heute schon wieder verschwunden an einem Tag nur. Und das war in den 80ern, das war vor 40 Jahren, das war in den frühen 80ern. So, und jetzt hat man irgendwie gelebt und hat über den Mauerfall, oder so ging es mir, aber ich glaube vielen anderen auch, so vieles vergessen, ja. Und der Turbokapitalismus, der konnte so richtig hohl drehen, ja, weil er keinen Gegenentwurf mehr hatte und wir wissen alle nicht so recht, wie machen wir es eigentlich? Sozialismus funktioniert nicht. Das, was wir hier durchziehen, kann definitiv nicht das Rätsels Lösung sein. Also von daher finde ich schon, es hat sich zugespitzt und aber auch, wir haben einfach zu viele Informationen. Also es klingt jetzt total bescheuert, wenn ich das sage, weil es ist ja wichtig, informiert zu sein und gleichzeitig hält das unser Höhlenhirn ja gar nicht aus. Also wir haben uns ja, letztendlich sind wir evolutionär ja immer noch in der Höhle. Mit unserer Sippe von höchstens 150 Leuten unterwegs. Und es kommt so viel an Info. Also wir kriegen das ganze Leid der Welt mit, ja. Wir vergleichen uns mit allen möglichen Leuten, die viel toller sind und schöner, da kommen wir nie ran. Und das macht ja was mit uns. Und manchmal braucht man wirklich diesen Rückzug und muss dann auch mal eine Weile nicht Nachrichten hören vielleicht. Keine Ahnung. Also man muss da lernen, mit umzugehen. Weil diese schlechten Energien, und wie du auch schon sagst, und ich meine, geklickt werden die bösen Schlagzeilen, also wenn irgendwo Trauer und Tod und Drama ist, das läuft halt und du kriegst halt nichts Mutmachendes mehr mit. Ne? Das musst du ja wirklich mit der Lupe suchen. Also, und weil ich glaube daran, wir Menschen sind zu so viel Tollem in der Lage. Wirklich. Da muss ich dran glauben, weil als Künstler, ja, was kann man in der Kunst alles erschaffen? Aber auch so, was können wir? Ja, wir haben unsere Herzen ja noch. Also das ist so wichtig, dass wir das mehr in den Blick kriegen, so, dass wir uns wieder aufbauen können. Auch an guten Beispielen, wo Leute es hingekriegt haben, dass es besser läuft, an Vorbildern etc. Das finde ich wichtig.
Dieses Gefühl, wir kommen in eine Zeit, die mir ein wenig unheimlich ist. Und du würdest es für dich vor allem am Thema, also auch am Thema Klimawandel, Klimaschutz, aber auch Veränderung im Politischen und im Menschlichen festmachen.
Auf jeden Fall. Und natürlich in diesem Wegkippen in die Extreme. Ja. Also das, die Infragestellung der Demokratie, ja, dass man nicht mehr den Diskurs aushält. Also mir wird Angst und Bange, wenn ich jetzt an dieses Wahljahr denke. Also ob in Amerika oder hier bei uns oder in Europa. Das ist ja, es ist so furchtbar, wie man das in Frage stellen kann, wie einem das ernsthaft egal sein kann und egal, was auch jemand wie Trump macht, die halten erst recht zu ihm. Also was ist denn da los? Und ich glaube, so richtig habe ich es immer noch nicht begriffen. Ich kann da ganz viel drüber lesen, aber ja, also da komme ich wirklich so ins Schleudern, weil haben wir vergessen, was war, dass wir das aufs Spiel setzen? Und ich will nicht glauben, also das will ich nicht, dass jetzt zum Beispiel auch alle AfD-Wähler irgendwie verloren sind für uns oder für uns. Das klingt jetzt schon wieder so ausgrenzend, so meine ich es gar nicht. Also ich glaube, man hat ein großes Problem gemacht, all denen Stempel zu geben. Boah, diese Nazis und so, das will ich nicht glauben. Es gibt einen Rand von, ich weiß nicht wie viel Prozent, mit denen du letztendlich wahrscheinlich wirklich nicht reden kannst, weil die so verbohrt sind. Aber die anderen sind irgendwo sowas von verunsichert. Man hat ihre Ängste und Sorgen nicht ernst genommen, die so weg, so denen eine Watsche gegeben. Und wenn du natürlich diesen Stempel hast, du bist ein Nazi, dann kommt irgendwann die Haltung, ja gut, wenn ihr das alle glaubt, ja, dann ist mir auch scheißegal, dann bin ich's halt. Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal, aber das macht ja was mit einem.
Ich glaube, da ist was dran.
Also, diese Ausgrenzung. So, und das ist ein Fehler. Und ich weiß auch nicht, ob das jetzt wahnsinnig klug ist, jetzt alles, was die AfD, also bitte nicht falsch verstehen, ich bin weit entfernt von der AfD, aber egal, was sie sagt, es wird gecancelt und weg damit. Die können sich natürlich in der Opferrolle suhlen und sagen, ja, ihr grenzt uns aus, ihr wollt uns nicht dabei haben und da gehen dann viele Wähler und Wählerinnen dann mit und das will ich nicht. Ich will mit denen noch reden. Ich will die noch hier als Demokraten behalten und ich hoffe, dass es möglich ist. Ja, wir müssen einfach immer nur, es ist gut, dass jetzt so viel auf die Straßen gegangen sind, wir müssen darüber reden. Was kann ich machen? Keine Ahnung. Ich kann nur versuchen, in meiner Kunst das immer wieder zu thematisieren.
Das, was du ja tust und sei es dadurch, dass du ein sehr schönes Buch darüber schreibst, wie wichtig ist, dass wir diese Menschen, die ganz, 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 ganz weit weg sind von Berliner Theatergängern, bei allem Respekt, wie warm und wie sympathisch du diese Menschen darstellst, ist ja genauso ein Schritt.
Ja, ich hoffe, letztendlich fühlen auch die sich mal gesehen. Ja, es sind ja keine jetzt AfD-Wähler, die ich da beschreibe.
Ja, nee, darum geht's
aber
gar nicht.
Aber darum geht's nicht. Das sind so die, die einfachen Menschen. Einfach, das klingt so blöd, ne? So hat man immer gesagt, in Anführungsstrichen. Das sind aber die, die dieses Land ausmachen. Hm. Die das aufgebaut haben.
Ja? Die vor allem nicht stattfinden.
Ja, die wenig vorkommen, genau. Auch glaube ich in der Literatur wenig vorkommen, aber das sind die Leute, ja, das sind nicht wir, die wir immer irgendwie im Rampenlicht stehen dürfen und also oder wie ich das Privileg hat jetzt mit dir hier sitzen zu dürfen, ich meine das ernst, mit dir reden zu dürfen, ja, nee, ich finde schon, das sind all die, das ist der große Block, das ist das Fundament, ohne die können wir gar nicht.
Das war der Schauspieler Jörg Hartmann. Sein Buch Der Lärm des Lebens erscheint morgen. Und ich glaube, man hat das gespürt. Jörg Hartmann ist einfach ein wahnsinnig empathischer, warmer Mensch. Und sein Buch ist dies ebenfalls. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sagen würde. Aber ich hatte nach dem Lesen das dringende Bedürfnis, mit ein paar alten Freunden in die Kneipe zu gehen und dort über alberne Dinge zu sprechen. Das war Morin Lopez 1, der Interview-Podcast Spiegel. Vielen Dank an Julia Parker, an Janne Schakarian und an Felix Klein. Vielen Dank auch an euch, an Sie fürs Zuhören. Moreno Plus 1 erscheint wieder am kommenden Mittwoch und zwar bei spiegel.de und überall da, wo es Podcasts gibt.